Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, dem 14. September. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Auch in dieser Woche noch ein wenig im Urlaubsmodus, daher etwas eingeschränkter als normalerweise, aber trotzdem natürlich mit den Sportthemen des Tages für euch. Und heute sind das diese hier. Wir lassen uns erklären, warum Mugello keine Strecke für die Formel 1 ist. Wir blicken mit unseren 5 Fragen auf die Bundesliga-Saison von Mainz 05 voraus, denken zurück an bessere Zeiten für Sebastian Vettel. Aber zum Start geht's um die Nervenschlacht von New York.
Stand jetzt aktuell.
Alexander Zverev, der war dicht dran am ersten Grand Slam-Titel seiner Karriere. 2-0 hatte er nach Sätzen schon im Finale der US Open gegen Dominic Thiem geführt. Am Ende nach 4 Stunden und einer Minute Spielzeit dann aber doch verloren. Andreas Thies, unser Tennisexperte von Chip in Charge, hat die Einzelheiten dieser Nervenschlacht.
Alexander Zverev hat das erste Grand Slam-Finale seiner Karriere in einem dramatischen Match im 5. Satz gegen Dominic Thiem verloren. Zverev führte schon mit 2-0 Sätzen, bevor Thiem im Laufe des Matches immer besser ins Spiel fand und den 5. Satz erreichte. Dort schlug Zverev bei 5-3 schon aufs Match auf, aber konnte seinen Aufschlag nicht halten. Bei 5-4 in Aufschlag Thiem war Zverev nur 2 Punkte vom Match entfernt, doch mit 2 fantastischen Passierbällen holte sich Thiem den Aufschlag zum 5-5 und dann noch das Break zum 6-5. Er schlug dann seinerseits aufs Match auf, Zverev holte sich aber das Rebreak zum 6-6. Und dann war es eine nervöse Geschichte. Thiem musste sich am Oberschenkel behandeln lassen beim 6-5, weil er dort schon Krämpfe hatte und er konnte nicht mehr mit voller Power aufschlagen. Doch im 5. Satz Tiebreak war es dann eine Geschichte der Nerven und Thiem machte den einen Fehler weniger und beim Matchball dann den Winner, um dann mit 8-6 diesen Tiebreak zu gewinnen.
Gibt es denn einen Punkt, Andreas, an dem man die Niederlage festmachen kann? Zverev lag ja vorne, hatte Möglichkeiten, das Match für sich zu entscheiden.
Zverev hatte seine Chancen, sowohl im 4. Satz als auch im 5. Satz. Doch in den wichtigen Situationen wurde er von seinem Aufschlag verlassen. Teilweise servierte er mit 68 Meilen die Stunde seinen zweiten Aufschlag. Das ist eine Sache, an der er auf jeden Fall in der Zukunft wird arbeiten müssen. Im 5. Satz kam dann auch noch ein schwerer Arm dazu. Thiem wollte gewinnen, Zverev hoffte es zu gewinnen. Dazu ein sich immer weiter steigender Thiem sorgte auch dafür, dass Alexander Zverev zum ersten Mal ein Match nach 2-0 Satzführung noch verlor. Für Zverev ist dies eine riesige Enttäuschung. Er vergoss Tränen hinterher bei seiner Ansprache als Zweiter, als Runner-up. Er vermisst seine Familie etc. Aber das muss eine unglaublich frustrierende Niederlage für ihn gewesen sein. Für Thiem ist es im 4. Anlauf der erste Titel gewesen. 3-mal hatte er vorher das Finale erreicht, 3-mal verloren. Jetzt hat er endlich mit 27 Jahren seinen ersten Titel. Er ist jetzt auch nicht mehr weit von der Tabellenspitze, von der Weltranglistenspitze Nummer 1 entfernt. 1800 Punkte sind es nur noch. Im Welttennis im Moment gar nicht so unerreichbar. Thiem ist im Moment im Zenit seines Könnens. Zverev kommt vielleicht noch rein. Zverev wird sicherlich nochmal Chancen bekommen, hier einen Grand Slam zu gewinnen. Das hier war eine riesige Chance und er hat sie nicht nutzen können. Dominic Thiem ist der Sieger und man muss es am Ende sagen, nach diesem Turnier und nachdem er mit 2-0 Sätzen zurückgelegen hatte, dann auch der verdiente Sieger.
Also kein Grand-Slam-Titel für Deutschland bei den Herren, aber im Damen-Doppel, da gab es ja einen für Laura Siegemund. Wie würdest du den einordnen?
Laura Siegemund und Vera Zvonareva haben das Damen-Doppel gewonnen. Das war im 6-4 und 6-4 im Finale. Man kann natürlich jetzt argumentieren, ja, das war ein kleineres Feld etc. und es waren nicht alle Spielerinnen da. Doch sie haben auf dem Weg ins Finale sehr, sehr gute Gegnerinnen geschlagen. Unter anderem Sofia Kenin, Viktoria Azarenka oder Elise Mertens und Arina Sabalenka. Im Finale war Laura Siegemund der MVP. Sie angezündet wie eine Fackel, lief sie über den Platz und sorgte immer wieder für die Highlights. Gerade im ersten Satz, wo sie die beiden Spielerinnen sofort auf 4-1 davonzogen und dann 6-4 gewannen. Zweiter Satz war ähnlich. Laura Siegemund hat ihren zweiten Grand-Slam-Titel erreicht, nach 2016, als sie damals an der Seite von Marte Pavic das Mixed gewonnen hatte. Jetzt hat sie das Doppel gewonnen und für sie ist es natürlich eine große Geschichte und für sie ist es eine Bestätigung ihrer Arbeit und dass sie dann auch zu den US Open gefahren ist.
Und was bedeuten dieser Sieg von Siegemund und diese immerhin Finalteilnahme von Zverev jetzt für die Wahrnehmung in Deutschland, also Wahrnehmung der beiden Spieler und Wahrnehmung des Tennissports?
Tja, was bedeutet die Finalteilnahme von Zverev für die Wahrnehmung in Deutschland, beziehungsweise auch der Sieg von Siegemund? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Bedeutung haben wird. Tennis ist an den Rand so ein bisschen der Sportarten gerückt, die im Fokus stehen. Heute war es so, dass das Tennisfinale an der Seite von der NFL des ersten Spieltags dabei war. Die NHL-Playoffs, die NBA-Playoffs, Fußball, der DFB-Pokal waren alles in den Schlagzeilen. Ich glaube nicht, dass es einen großen Effekt haben wird. Zverev wird sicherlich hier auch ein paar Sympathien gewonnen haben, dadurch, dass er sehr menschlich reagiert hat, dadurch, dass er ja in dieses Finale gekommen ist, was man ihm so auch nicht eventuell zugetraut hätte. Aber ob das für den Tennissport eine große Bedeutung haben wird, das bezweifle ich jetzt im Moment noch. Aber dieses Finale muss man gesehen haben. Es war nicht das ganz große Finale, was wir von den Djokovics und Federers dieser Welt gesehen haben in der Karriere, in deren Karriere. Die haben schon dutzendmal diese Matches überstanden. Hier haben wir zwei Menschen gesehen, die auf dem Weg und auf der Suche nach ihrem größten Titel waren und man merkte es ihnen die kompletten 5 Sätze an. Das vielleicht war die schönste Nachricht des Abends, beziehungsweise das war so menschlich und das hat das im Finale so interessant gemacht, auch wenn es sicherlich nicht sportlich das beste Match aller Zeiten war.
Danke, Andreas. Mehr zu diesem Match und zu den US Open hört ihr natürlich in der neuen Ausgabe von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Hört rein auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt, statt jetzt außer bei Spotify.
Stand jetzt aktuell.
Zwei Massenkarambolagen, zwei Rennunterbrechungen und 3 Starts. Da war ordentlich Chaos und Action beim Formel-1-Rennen in Mugello am Wochenende, dem 1000. Formel-1-Rennen von Ferrari. Also ein besonderes Rennen von der Zahl her. Ansonsten für die Scuderia eher zum Vergessen. Und das sportliche Ergebnis auch. Vettel kam auf 10 und vorne, da war es eigentlich wie immer, Hamilton gewann vor Bottas und Albon. Das sind die nackten Zahlen des Rennens, aber was bedeuten sie? Das erklärt uns Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast. Er zieht wieder seine 3 Erkenntnisse aus dem Formel-1-Wochenende für uns.
Das war mal eine Premiere in Mugello und ich bin sehr gespannt, ob die Formel 1 jemals dahin zurückkommen wird, denn was wir vor allem gestern am Sonntag gesehen haben, war, also sehr, sehr viele Fahrer haben gestern auf dieser neuen Strecke für sie, glaube ich, das Autofahren nochmal komplett neu gelernt. Das ist super irre gewesen, dieses Rennen. Eine Safety-Car-Phase, dann ein Restart mit einer Massenkarambolage, dann ein stehender Restart, dann noch ein Restart. Boah, Wahnsinn. Weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Auf jeden Fall 3 Erkenntnisse. Ganz vorne, wenn Lewis Hamilton will, dann macht er. Im Qualifying, das ganze Wochenende sah es so aus, zumindest Freitag und Samstagvormittag, dass Valtteri Bottas ihn tatsächlich schlagen könnte. In Q3, in seinem letzten Versuch, aber Lewis Hamilton klar die beste Zeit hingelegt. Ja, und gezeigt, wer der Herr im Ring ist, ja, und das Ganze auch am Sonntag untermauert mit einer erneut starken Leistung. Bei 2 Restarts sah Valtteri Bottas total schlecht aus und Lewis Hamilton konnte über außen vorbeigehen und am Ende seinen 90. Sieg feiern. Wahnsinnsleistung, und am Ende sah es nochmal so aus, dass Bottas rankam, aber nein, Lewis Hamilton hat angezogen. Ich habe ihm nochmal ordentlich eine mitgegeben auf dem Weg zu seinem 90. Sieg und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie Valtteri Bottas davon zurückkommen wird. Auf Platz 3 Alexander Albon, eine weitere Erkenntnis, er kann doch aufs Podium fahren. Okay, seien wir ehrlich, sehr viel Chaos, es musste sehr viel passieren, sein Teamkollege Max Verstappen ist ja überhaupt nicht, ja, wirklich an den Start gegangen, es war ja in der ersten Runde schon Schluss für ihn, weswegen es das erste Safety Car gab. Ja, und dann hat er es trotzdem gut nach Hause gebracht, hat Daniel Ricciardo im vielleicht überperformenden Renault überholt. 3. Platz, für ihn glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Moment, der es ihm ermöglicht, mal ein bisschen Luft zu holen, mal ein bisschen durchzuatmen und Red Bull zu zeigen, ja, es ist gut, dass wir mit dir zusammenarbeiten. Ja, und die 3. Erkenntnis, weiß ich gar nicht genau, was ich sagen. Also wir können jetzt Ferrari nehmen, erneut schlechtes Rennen. Wir können die Unfälle nehmen, fahrerisches Versagen. Ich glaube, die 3. Erkenntnis ist für mich, Mugello ist keine Strecke für die Formel 1, muss man ehrlicherweise sagen. Das Ganze werde ich noch ein bisschen im Starting Grid unserer Analyse versuchen zu erklären, warum ich das so sehe. Aber ich glaube, es ist eher eine Motorradstrecke. Und die Formel 1 tut sich keinen Gefallen, da zu sein. Ja, es war ein aufregendes Rennen, aber sehr viele Schwächen der Formel 1 sind hier wieder offenbart worden. Es sind zu wenige Autos im Feld, es müssten schon zwei Teams mehr sein. Es ist einfach keine Strecke, wo gutes Racing tatsächlich möglich ist. Also die dritte Erkenntnis vielleicht. Das erste und einzige Mal Mugello und das ist auch gut so. Alles Weitere dann bei uns bei Starting Grid und damit zurück zu dir, Malte.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages sind die Skiff-Seglerinnen Tina Lutz und Susan Beuke. Die haben bei der Kieler Woche nämlich ihren dritten Titel nach 2013 und 2016 gewonnen. Aber sie haben zugleich noch etwas geschafft, an dem sie sich vorher zweimal die Zähne ausgebissen hatten. Sie hatten nämlich zweimal die nationale Entscheidung um die Olympia-Fahrkarte im 49er FX nicht geschafft, waren zweimal gescheitert, 2012 und 2016, nämlich in diesem Jahr haben sie es geschafft, die nationale Ausscheidung und die Olympia-Fahrkarte gelöst. Und Flop des Tages ist Egan Bernal. Der Vorjahressieger der Tour hat gestern nämlich seine Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung möglicherweise komplett eingebüßt. Am Grand Colombier, da brach er nämlich ein, verlor mehrere Minuten auf Gelbträger Primoz Roglic und auf den Tagessieger auf Tadej Pogacar, die jetzt wohl den Toursieger in der dritten Woche Stand jetzt unter sich ausfahren werden.
Geburtstagskind des Tages.
Ab Mitte der 90er Jahre dominierte er die Mittelstrecken, räumte vor allem über die 1500 Meter ab. Zwischen 1996 und 2004 gewann er von 83 Rennen, in denen er gestartet war, ganze 80 Grand Prix. Er gewann 4 Freiluft-WM-Titel in Folge, 3 in der Halle und heute wird er 46 Jahre alt. Happy Birthday, Hicham El-Gerush.
Aber auf seinem Olympiasieg musste El-Gerush bis 2004 warten. 1996 hat ihn ein Sturz im Finale von Atlanta ans Ende des Feldes zurückfallen lassen. 2000 in Sydney musste der Marokkaner sich überraschend geschlagen geben und sich mit Silber begnügen. Doch 2004 in Athen schlug dann endlich seine Stunde.
Und zwar gleich doppelt. Erst rannte El-Gerush zu Gold über 1500 Meter und dann legte er noch den Titel über 5000 Meter obendrauf. Als erster Läufer seit Paavo Nurmi 1924 gewann er Gold auf diesen beiden Strecken bei denselben Spielen. Dass er natürlich in seiner Karriere auch Weltrekorde lief, ja, das versteht sich von selbst.
Seine Bestmarke über 1500 Meter ist übrigens bis heute nicht unterboten worden. Kein Wunder, dass El-Gerush auch in der Hall of Fame der IAAF, also des Weltleichtathletikverbandes, verewigt ist. 2006 trat er zurück und ist heute unter anderem als Botschafter der Organisation Peace in Sport tätig. Und er feiert heute ganz bestimmt ganz groß seinen Geburtstag. Also Happy Birthday, Hicham El-Gerush.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 14. September 2008 hatte das Warten der deutschen Formel-1-Fans endlich ein Ende. 714 Tage nach Michael Schumacher durften sie wieder über einen deutschen Rennsieger jubeln. Newcomer Sebastian Vettel, der siegte sensationell im Toro Rosso und wurde zum jüngsten Grand Prix-Gewinner der Formel-1-Geschichte.
21 Jahre jung war Vettel damals gerade, aber diesen Rennsieg hatte er schon im Stile eines ganz großen Champions eingefahren. Im verregneten Qualifying hat sich Vettel die Pole gesichert, ebenfalls als jüngster in der Formel-1-Geschichte. Und das war für den Rennsieg in Monza damals 2008 noch ausschlaggebender als vielleicht sonst ohnehin.
Denn auch das Rennen war ziemlich verregnet. Es wurde sogar hinterm Safety Car gestartet. Die ersten beiden Runden wurden neutralisiert gefahren. Erst dann wurde das Rennen tatsächlich freigegeben. Und in dem passte bei Toro Rosso einfach alles perfekt zusammen. Gutes Auto, gute Strategie und ein herausragender Fahrer.
Vettel nutzte die Gischt auf der regennassen Fahrbahn perfekt, setzte sie schnell von seinen Verfolgern ab und ließ während des Rennens auch keinen Zweifel daran, dass er diesen Sieg nach Hause fahren würde. 12,5 Sekunden betrug am Ende der Vorsprung auf den Zweitplatzierten.
Es war der Start in eine wunderbare Karriere, in der Vettel nur 2 Jahre später erstmals Weltmeister werden sollte.
Stand jetzt aktuell.
In unserer Bundesliga-Vorschau-Serie 5 Fragen an die neue Saison, da ist heute Mainz 05 dran und die Fragen für Mainz 05 beantwortet stellvertretend Felicitas Boos vom Hinterhofsänger Fußballtalk.
Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus? Am Ende sieht der 13. Tabellenplatz nach einer ruhigen Saison aus. Dabei war es für Mainz eine Saison der Extreme. Zweimal den Rekord für die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte eingestellt, einen Trainer entlassen und spektakulär hohe Siege gegen Werder und Hoffenheim. Mainz 05 steht am Scheideweg. Zurück zur innovativen Fußballidee oder auf erstmal sicher und bieder setzen. Achim Beierlorzer hat es geschafft, Mainz 05 marginal defensiv zu stabilisieren. Eine Idee, wie er Fußball spielen lassen will, wurde dabei aber nicht ersichtlich. Und in Mainz ist allen klar geworden, dass nicht Sandro Schwarz das Problem gewesen ist, sondern die Mannschaft.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Dafür, dass sich die Mannschaft unheimlich schlecht, gerade auch im Umgang mit den Fans, präsentiert hat, sind erstaunlich wenig Konsequenzen gezogen worden. Immer wieder wurde den Sommer hindurch betont, dass mannschaftsintern Konsequenzen gezogen worden seien. Wie und ob diese wirkungsvoll sind, lässt sich aber vor der Saison schwer abschätzen. Klar ist aber, dass die Mannschaft sich in diesem Jahr wieder zur kollektiven Spielidee von Mainz 05 und zur Stadt und seinen Fans bekennen muss.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt keinen. Es ist wieder das Kollektiv gefordert, das individuelle Defizite kompensieren kann und Mainz zu einem etablierten Bundesligisten macht. Sofern sich das Team beweist, haben Leistungsträger die Chance, auch individuell sich auszuzeichnen. Dass Individualismus Mainz 05 eher schadet als hilft, konnte in der vergangenen Saison oft genug beobachtet werden.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Best Case, Mainz findet seine Spielidee wieder, agiert als Kollektiv und wird wieder zu dem Mainz 05, das alle Fans so lieben. Die jungen Nachwuchsspieler im Kader werden vermehrt eingesetzt, sodass die Hoffnung besteht, dass in der darauffolgenden Saison ein junger, hungriger und eingespielter Kader aus eigens geschulten Spielern für Mainz 05 aufläuft. Worst Case, Achim Beierlorzer versteht nicht die Bedeutung dieser Saison und die Konsequenzen der personellen Entscheidungen, die er zu treffen hat, wird zum Verwalter und führt Mainz 05 zu einem sicheren Tabellenplatz, der überdeckt, dass man in seiner Entwicklung wieder einen Schritt zurückgemacht hat, der es Mainz in den kommenden Spielzeiten ungleich schwerer machen wird, die Liga zu halten.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Irgendwas mit Bruchwegboys, Klopp, Tuchel oder Jürgen Klopps Trauzeugen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschauen des SID, dem Sportinformationsdienst, bestens im Blick. Und für heute haben wir uns diese Highlights ausgeguckt.
Bei der Tour de France wird heute geruht. Der zweite Ruhetag steht für das Peloton ins Haus, ehe es dann in die entscheidende dritte Woche geht, vor der Tadej Pogacar auf der 15. Etappe ja Primus Roglic geschlagen und den Rückstand auf 40 Sekunden verkürzen könnte, dürfte also ein Zweikampf, wie schon gesagt, zwischen den beiden in den Alpen werden. Bei Tirreno Adriatico steht die Entscheidung auf dem Programm, die fällt im abschließenden Zeitfahren über 10 Kilometer in San Benedetto del Tronto. Simon Yates geht da mit wenigen Sekunden Vorsprung als Führender in die Schlussetappe. In Rom bleiben wir in Italien, startet das WTA-Turnier auf Sand. In Spanien, da duellieren sich im Fußball Alaves und Betis am ersten Spieltag von La Liga. In England komplettieren Sheffield und Wolverhampton sowie Brighton und Chelsea den Saisonauftakt in der Premier League. Und im DFB-Pokal, da spielt Dresden gegen den HSV und unter anderem auch Duisburg gegen Borussia Dortmund. Und beim BVB, da hat Lucien Favre ja den Pokal als großes Saisonziel ausgegeben. Den ersten Schritt in Richtung Berlin wollen die Dortmunder dann also in Duisburg machen. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.